Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Der erste große Frühjahrsklassiker der Radsportsaison stand am Wochenende auf dem Programm, Mailand-San Remo. Die fast 300 Kilometer lange Fahrt durch Norditalien, und am Ende, da hat ein Italiener dann mal wieder triumphiert. Das erste Mal seit 2006, dass ein Italiener ganz oben stand. In diesem Jahr war es Vincenzo Nibali, und der erfüllte sich mit dem Sieg an der italienischen Riviera einen absoluten Kindheitstraum. Bei uns unser Radsport-Experte Lukas Kruse. Wir blicken mit ihm mal auf diesen Kindheitstraum, aber auch auf ziemlich schwere Stürze und ein insgesamt sehr turbulentes Rennen. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, lass uns erst Vincenzo Nibali loben, den Mann, der ja die Attacke dann am richtigen Moment dann auch initiiert hat und letztlich da auch von oder für belohnt wurde.
Ja, ihm wurde es scheinbar ein bisschen zu bunt, denn die Favoriten im Allgemeinen, die hielten sich doch sehr, sehr bedeckt im Laufe dieses Rennens. Sowohl an der berühmt-berüchtigten Cipressa als auch am Poggio lange keine Attacken. Und dann war es eben Vincenzo Nibali, der kurz vor der Kuppe dieses eben genannten Poggio-Berges angriff und dann eben in der Abfahrt die anderen Favoriten distanzierte und nicht mehr rankommen ließ. Am Ende wurde es zwar nochmal relativ knapp, der Sprint der Verfolgergruppe kam dann nochmal ran, wurde ohne Zeitabstand gewertet, aber eigentlich war es doch ein sehr souveräner Sieg von Vincenzo Nibali. Am Ende hat eben genau die Gelegenheit genutzt, die sich ihm bot, dadurch, dass eben zum Beispiel Peter Sagan und Michael Kwiatkowski sich eher bedeckt hielten, auch weil Arnaud Démare und sein Groupama FDJ-Team lange das Tempo diktierten und keiner so richtig damit umzugehen wusste. Und am Ende hat es auch gesagt, oder hat Peter Sagan es auch im Interview gesagt, am Ende hat der gewonnen, der am mutigsten war. Ich habe jetzt die Wortwahl ein bisschen verändert, ja. Aber so ungefähr meinte er es, denn die anderen haben sich einfach nicht getraut zu attackieren, zu lange belauert, und Nibali, der ja eigentlich für diesen Klassiker nicht unbedingt als Topfavorit galt, weil es doch eher in Richtung endschnelle Leute ging und Nibali ja doch eine Bergziege eher ist, konnte das nutzen und hat einen kleinen Überraschungssieg gefeiert und am Ende, wie du es schon gesagt hast, sich einen Kindheitstraum erfüllt.
Nibali, eine Bergziege, aber auch einer, der in dieser Saison bisher noch gar nicht so gut unterwegs war, deshalb auch von daher ziemlich unterm Radar flog.
Ja, auf jeden Fall. Bislang eher so Vorbereitungsrennen gefahren, möchte ich meinen. 11. Platz bei Tirreno Adriatico, 12. Platz bei der Tour of Oman. Noch kein Top-10-Platz vor diesen Rennen. Also der wirkte jetzt noch nicht so, als wäre er in absoluter Topform, aber scheinbar sowas von motiviert. Vielleicht auch von der Kulisse, von der Möglichkeit, jetzt eben dieses Heimrennen zu gewinnen. Und das hat ihn scheinbar ein bisschen beflügelt und dafür gesorgt, dass er eben, wie gesagt, auch der Verfolgergruppe, die dann nochmal ordentlich Dampf gemacht hat, widerstehen konnte und sich eben diesen Sieg, diesen historischen, wichtigen Sieg natürlich auch für ihn, der schon so viel gewonnen hat, ist es trotzdem natürlich was Besonderes, hier Mailand-San Remo zu gewinnen, konnte er sich dann eben sichern und ja, vielleicht ist das auch so ein Fingerzeig, dass man ihm in dieser Saison auch wieder mehr zu rechnen ist. Er hat ja mit seinem letzten Jahr dann doch ein bisschen gehadert.
Erster italienischer Sieg, gesagt, ist seit 2006 Filippo Pozzato damals erfolgreich und jetzt eben Nibali, der vorher schon mal Dritter war, aber jetzt eben auch ganz oben stand und damit die hochgewetteten Peter Sagan oder auch Michael Kwiatkowski abgehängt hat. Abgehängt wurden auch noch ein paar andere, allerdings auf eher unfreiwillige Weise. Vor allen Dingen der große Pechvogel dieser Radsportsaison, Mark Cavendish, schon wieder gestürzt.
Ja, das sah wirklich richtig böse aus. Ich kann es ja mal kurz ein bisschen umreißen. Mark Cavendish war im Feld relativ gut positioniert und dann tauchte auf einmal eine kleine Verkehrsinsel mit so einem kleinen Behälter da drauf auf. Ich vermute mal irgendwie sowas wie Streusalz, und während andere Fahrer noch ausweichen konnten, ist er eben voll frontal raufgefahren, über den Lenker geflogen, hat sich einmal überschlagen und ist auf dem Rücken auf der Straße gelandet. Soll sich wohl in Anführungszeichen nur eine Rippe gebrochen haben, ein paar Abschürfungen und Prellungen haben, aber eben einigermaßen glimpflich ausgegangen, dieser Sturz, denn wenn man das gesehen hat im TV, so wie ich, da ist es einem, glaube ich, mal durch alle Glieder gefahren. War wirklich ziemlich brutal, dieser Sturz, und ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal, dass Mark Cavendish in dieser Saison auf dem Boden liegt und sich eben auskurieren muss und verletzt ist, und da kann man wirklich schon vom Pechvogel reden, weil da konnte er wirklich überhaupt nichts für. Muss man auch ein bisschen Kritik an den Veranstaltern äußern, weil sonst stehen ja an kleinen Verkehrsinseln eigentlich immer irgendwelche, ja, Helfer, die dann mit Fahren darauf aufmerksam machen, dass dort eben ein Hindernis kommt. Das war an der Stelle nicht so, und mit Mark Cavendish hat es dann eben wieder jemand jemanden getroffen, der in letzter Zeit doch schon relativ arg gebeutelt ist.
Er allerdings immer noch relativ glimpflich davongekommen, wenn sich diese ersten Diagnosen denn bestätigen. Schwerer erwischt hat's André Greipel, auch der gestürzt, aber der hat sich dann gleich das Schlüsselbein gebrochen.
Ja, und für André Greipel auch sehr, sehr bitter, denn der hatte sich in dieser Saison vorgenommen, sich ein bisschen mehr auf die Klassiker zu konzentrieren. Paris-Roubaix zum Beispiel wollte er auf jeden Fall vorne mit beenden, vielleicht sogar gewinnen, hat dem alles untergeordnet. Und der Traum ist jetzt natürlich dahin, denn so ein gebrochenes Schlüsselbein, das kuriert man eben nicht mal so schnell aus. Und gerade dann die Belastungen bei den Klassikern sind doch ja sehr, sehr hoch, auch für die Schultern. Von daher ist das jetzt erstmal für André Greipel gelaufen. Schade, weil er war ja relativ gut in Form, hat gute Ergebnisse gezeigt, war immer vorne dabei und ich hätte ihm durchaus auch bei den Klassikern was zugetraut. Aus deutscher Sicht auch noch mit Nikias Arndt ein weiterer Fahrer ausgeschieden. Also der ein oder andere Fahrer ist hier zu Fall gekommen, ansonsten trotzdem haben das Rennen 164 Fahrer beendet, was auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache ist.
Und auf Platz 2 gestern gelandet bei Milan Sanremo oder am Wochenende gelandet, das war Caleb Ewan. Und wenn Nibali nicht diese Attacke geritten hätte, da wäre vielleicht er einer derjenigen, weil eben endschnell der dieses Event dann auch für sich hätte entscheiden können. Er hat auf jeden Fall gesagt, er weiß, dass er mittlerweile das Zeug hat, so ein Event auch mal dann zu gewinnen, wenn eben nicht einer deutlich besser ist und eben deutlich mutiger ist als zum Beispiel er jetzt gestern.
Ja, auf jeden Fall. Caleb Ewan ist dazu zu zählen, auch natürlich Arnaud Demar, der ja dieses bei Paris-Nizza diese schwere Etappe gewinnen konnte. Ansonsten, wie gesagt, es gibt bei diesem Rennen oder bei diesen Klassikern ja immer so viele unterschiedliche Rennverläufe. Es ist auch durchaus möglich, dass eben mal eine große Gruppe durchkommt und das wollte man in puncto Demar eigentlich verhindern, denn ich hatte die Tempoarbeit von FDJ angesprochen. Die waren nämlich darauf aus, dass eine große Gruppe ins Ziel kommt und irgendwie konnten eben die Favoriten damit nicht so umgehen und Demar wäre sehr daran interessiert gewesen, dass eben das große Feld durchkommt. Mit Caleb Ewan war vielleicht nicht unbedingt damit zu rechnen, hat mich auch ein bisschen überrascht, wie stark er doch ist. Gilt ja dann doch eher als klassischer Flachlandsprinter und nicht als guter Hügelfahrer, aber hat er uns jetzt doch eines Besseren belehrt. Ansonsten, wie gesagt, Sagan ist noch Sechster geworden, Michael Matthews auf 7 und Michael Kwiatkowski auf 11, das ist ja so vielleicht ein bisschen die Favoriten noch. Die waren also mit dabei, aber haben es eben am Ende nicht geschafft, irgendwie auch nur das Rennen zu gestalten.
Die Radsportsaison geht natürlich jetzt mit den nächsten Klassikern in den nächsten Wochen weiter. E3 Harelbeke zum Beispiel, Gent Wevelgem, Warsdorf Landeren, die Flandern-Rundfahrt, die Baskenland-Rundfahrt, die fängt dann Anfang April dann an, aber vorher eben noch viele Klassiker. Und in dieser Woche, da geht es zunächst dann mal mit der Katalonien-Rundfahrt rein. Also bevor die nächsten Klassiker kommen, gibt's dann erstmal noch eine kleine Rundfahrt in etwas wärmeren Gefilden. Da geht's heute zum Auftakt über 152 Kilometer. Kannst du uns sagen, wer mit dabei ist?
Ja, vor allem natürlich Titelverteidiger Alejandro Valverde ist am Start und möchte hier natürlich wieder zeigen, dass er immer noch in den jungen Brunnen gefallen ist und dass es ihm immer noch gelingt, diese Saison so zu gestalten, wie er möchte. Neben ihm im Team auch noch Nairo Quintana und Marc Soler, der Gewinner von Tirreno Adriatico. Sky schickt zum Beispiel mit Egan Ale Bernal und Sergio Luis Henao eine schlagkräftige Truppe an den Start. Bob Jungels ist mit dabei, Maximilian Schachmann aus deutscher Sicht, auch Maxim Walscheid zum Beispiel, Jalison Pantano, also die Yates-Brüder und Esteban Chavez, also ein wirklich stark gespicktes Fahrerfeld, was dort am Start ist und was sich auf der wirklich sehr anspruchsvollen Rundfahrt, denn es gibt keine klassische Sprint-Ankunft, sondern es gibt wirklich auf jeder Etappe Berge, da wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und mit dem Starterfeld hoffentlich auch relativ spektakulär, was diese sechstägige Rundfahrt angeht.
Und das haben wir natürlich im Blick, genauso wie die Frühjahrsklassiker hier bei uns auf meinsportradio.de. Das war unser Kollege Lukas Kruse zu Mailand Sanremo und zum Sieg von Vincenzo Nibali. Lukas, vielen Dank.
Bitteschön.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.